Guten Morgen, schön euch zu sehen. Und ihr dürft tatsächlich mal heute zum Gebet noch aufstehen. Jesus, möchte danken für diesen frischen Morgen, für die Sonne. Und wir haben alle eine Stunde weniger geschlafen. Und ich möchte dich bitten, dass du trotzdem zu uns durchdringst, dass du diesen Text und das, was du damals getan hast, gebrauchst, um zu uns durchzudringen, uns neu deine Größe auch deutlich zu machen. Amen. Wir sind in den Wochen vor Karfreitag und Ostern, inklusive heute sind es noch 3 Sonntage bis zum Osterwochenende. Und wir möchten diese Sonntage nutzen, um uns inhaltlich auf dieses Wochenende vorzubereiten. Karfreitag und Ostern sind ja so die höchsten Feiertage in unserem Glauben. Es geht um den Kreuzestod und um die Auferstehung von Jesus Christus. Gleich 2 Höhepunkte sozusagen. Und so richtig an diesen großen Ereignissen teilnehmen, können wir eigentlich nur, wenn wir wissen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Wenn wir das nochmal klar vor Augen haben, wer er ist und wofür er eigentlich steht, was er wollte. Ich denke, ohne diesen Zusammenhang ist das Kreuz sonst eben nur irgendein Leid von irgendjemand, wo einem sehr schnell auch der Sinn abhanden kommt, was es mit uns heute zu tun hat. Und wir wollen uns heute und die nächsten beiden Sonntage mit Texten beschäftigen, die eben Begebenheiten erzählen, die direkt vor Jesu Verrat und Tod Ereignisse beschreiben. Und heute, nächste Woche, geht es um diesen Text aus Markus 11, um diese durchaus spezielle Begebenheit aus dem Tempel wenige Tage davor. Jesu Tempelaktion. Und diese Tempelaktion ist deswegen speziell, weil wir hier einen Jesus sehen, der so richtig wütend und sogar handgreiflich wird. Der echt sauer ist und diesem Ärger auch Ausdruck verleiht. Ich denke, in vielen unserer eher, ich nenne es mal instinktiven Jesus-Vorstellungen, sehen wir Jesus oft eher als so eine Art stoische Person, die so entfernt über den Dingen steht. So wird er auf jeden Fall oft auch dargestellt in der Kunst, in dem einen oder anderen Film. Da ist er jemand, der fast schon emotionslos ist. Wie schaut jemand aus, der heilig ist? Vielleicht war das so ein bisschen die Frage, die die Künstler beschäftigt hat. Und das Ergebnis ist dann eben so ein unbeteiligter Jesus, der kaum eine Miene verzieht, immer so diesen einen gleichen Blick hat. Aber unser Text durchbricht dieses sehr oberflächliche und auch harmlose Jesusbild. Weil es hier eben sehr starke Emotionen gibt. Wir haben hier einen regelrechten Emotionsausbruch. Jesus wird wirklich wütend. Es geht um Ärger, um Zorn, um Frust. Jesus stößt sogar die Tische dieser Geldwechsler um. Und im Johannesevangelium, wo ebenfalls diese Begebenheit berichtet wird, ist noch zusätzlich von einer Geißel, also von der Peitsche, die Rede, die Jesus gebraucht hat, um die Tiere und Leute rauszujagen. Also wir bekommen hier ein sehr emotionales und plastisches Bild von Jesus gezeichnet. Ein Bild, das vielleicht ganz anders ist als irgendwelche unbeteiligten Bilder über ihn. Vielleicht auch von den Bildern, die du so in deinem Kopf hast. Ein Bild von einem zornigen Jesus, vor Wut schnaubend mit der Peitsche in der Hand. Das ist das Bild. Und das muss man sich mental erstmal vorstellen. Ich fand das gar nicht so leicht. Muss man auch erstmal zulassen. Und vor Wut schnaubender Jesus mit der Peitsche in der Hand. Und die Frage, die dieses Bild automatisch in uns weckt, warum eigentlich, warum ist Jesus so zornig? Was weckt diese Emotionen in ihm? Heute wollen wir uns, ich nenne es mal, mit der inspirierenden Seite von Jesu Zorn auseinandersetzen. Und kommende Woche dann vielleicht auch mit der beunruhigenden Seite von Jesu Zorn. Heute aber erstmal die inspirierende, vielleicht auch die einfachere Seite. Ich denke, dieses Bild vom wütenden Jesus ist dann inspirierend, wenn wir uns den unmittelbaren Gründen nähern, die seinen Zorn hier auslösen. Oder sagen wir es mal andersrum, wenn wir verstehen, wofür sich Jesus hier so energisch und leidenschaftlich einsetzt. Und die erste Antwort darauf finden wir in Vers 17, wo Jesus sein Anliegen auf den Punkt bringt, nämlich mit einem Schriftzitat aus dem Alten Testament, wo es heißt: Mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein. Und für Jesus standen diese geschäftigen Händler offensichtlich diesem Anliegen entgegen. Und jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, was genau für Jesus das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn dass es beim Tempel Tierverkäufer und Geldwechsler gab, das war an sich noch nicht das Problem. Denn diese Leute wurden beim Tempel gebraucht. Für den großen Besuch im Tempel musste man ein Opfertier haben. Und nicht jeder konnte das von zu Hause, je nachdem war das ja auch mehrere Tagesmärsche, konnte man nicht einfach von zu Hause mitbringen. Das heißt, man musste dort irgendwo diese Tiere kaufen können. Zum Beispiel eine Taube. Taube war so das typische Opfertier der Armen. Und damals waren fast 70% der Bevölkerung arm. Das heißt, natürlich hat es auch Stände gebraucht, wo Tauben verkauft wurden. Und erworben hat man diese Opfertiere dann auch nicht mit normalem Geld. Denn das normale Geld war römisches Geld und das wollte man im Tempelbezirk nicht benutzen. Bevor man also Tiere kaufen konnte, musste man erst seine römischen Geldmünzen, die man so im Alltag gebraucht hat, in eine Tempelwährung umtauschen. Das heißt, diese Kombination aus Tierverkäufern, Taubenhändlern und Geldwechslern, wie sie hier in Vers 15 auch beschrieben werden, das passt sehr gut für damals. Das war normal. Beides wurde benötigt. Was Jesu Kragen jetzt aber platzen lässt, war nicht dieser Service an sich, sondern dass diese Geschäftigkeit, dieser Alltagstrubel und Alltagswahnsinn sozusagen einen Sprung in den Tempel hineingeschafft hatte, in den inneren Bereich. Dieser innere Bereich war als ein Haus des Gebetes gedacht, wie Jesus das sagt, als ein Ort des Redens mit Gott, ein Ort der Begegnung mit Gott, wo man zur Ruhe kommen konnte, wo man stille sein konnte vor Gott, also ein geschützter und intimer Raum für die Begegnung mit Gott. Aber was Jesus hier jetzt offensichtlich sieht, ist, dass dieser Raum nicht mehr als solcher wahrgenommen wurde. Er war bedroht. Einfach gesagt, er hat mitbekommen, wie der Wahnsinn und das Business des Alltags auch noch die letzte Grenze überschreiten wollte. Auch noch den letzten Raum, den letzten Ruheort vereinnahmen wollte. Nicht nur im Alltag sein wollte, sondern auch in diesem besonderen Moment, diesem Moment der Gottesbegegnung im inneren Tempelbereich vordringen wollte. Und das lässt Jesus jetzt so wütend werden. Dieses Haus soll ein Ort des Gebetsseins, ein geschützter Raum für die Nähe zu Gott. Und damit hat sich Jesus damals gegen etwas stark gemacht, was, glaube ich, auch in unserem Leben Realität ist. Nämlich, dass der Trubel des Alltags, die Geschäftigkeit, die To-Do-Listen, die Sorgen, was als nächstes kommt, jede letzte Grenze überschreiten wollen. In jeden letzten Bereich unserer Gedanken und unserer wachen Zeit eindringen wollen. Jesus hat hier ein bestimmtes Haus verteidigt. Für uns sind es vielleicht bestimmte Zeiten in unserem Kalender oder im Tagesablauf. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Nämlich der Kampf dagegen, dass der alltägliche Wahnsinn jeden Raum einnehmen darf. Jede Minute einnehmen darf, jede Grenze übertreten darf. Und Jesus sagt dazu wütend nein. Jesus sagt dazu wütend nein. Es braucht einen Raum, übertragen für uns, eine Zeit für Gebet, für Ruhe und Besinnung, für die Begegnung mit Gott. Und das ist so wichtig, dass es sich aus Jesu Perspektive dafür offensichtlich sogar lohnt, mal richtig aggro zu werden. Mal richtig Leidenschaft zu zeigen und eine Szene zu machen und aufzurütteln. Oder anders gesagt, ich glaube, wir sehen Jesus hier als einen Aktivisten, als einen wütenden Aktivisten für diesen einen Ort, für diese eine Zeit im Alltag, die wirklich Gott gehört und die wir für diese Ruhe reservieren. Also das nächste Mal, wenn du an diesen wütenden Jesus denkst, mit der Peitsche in der Hand, dann denk an einen Streiter dafür, dass du, dass ich wenigstens einen Ort, einen Moment im Alltag haben, eine Zeit, wo die To-Do-Listen und die E-Mails und die Sorgen unseres Alltags nicht hineinschwammen, sondern wo ein Raum ist und bleibt für die Gottesbegegnung. Nur den wütenden Jesus ist, dafür kämpft er. Das ist sein Anliegen. Er kämpft für die Gottesbegegnung und interessanterweise nicht nur für die Juden, sondern für alle Völker. Es ist interessant, dass er da ein Zitat aus dem Alten Testament nimmt, die einzige Stelle, wo der Tempel als Gebetshaus für alle Völker genannt wird. Also wenn du dich fragst, wer ist dieser Jesus? Er ist derjenige, der alles dafür tut und einsetzt, dass du mit Gott in Verbindung kommst. dafür wird er leidenschaftlich. Und wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, was wir an Gott alles haben. Bei Gott finden wir Güte in Überfluss. Er ist die Quelle des Lebens und er ist das Licht, das in unseren Dunkelheiten leuchtet. Und dass wir das immer wieder vor Augen haben, dass wir aus dieser Quelle leben, dass wir in diesem Licht wandeln, dieser Güte Gottes begegnen, dafür kämpft Jesus. Dafür wird er sogar wütend. Und ich finde, das ist super inspirierend für uns, für mich ganz persönlich, weil ich merke, dass genau das eigentlich mein Kampf auch im Alltag ist. Ich weiß, ich brauche Momente der Gottesbegegnung. Ich brauche sie so sehr. Ich brauche diese Zeit, um runterzukommen, Zeit zur Reflexion, wo wirklich etwas Ruhe auch für Gott übrig bleibt. Zeiten, in denen ich mich in Gott verankere und er mir sagen darf, wer ich in seinen Augen bin und welche Gedanken er für mich hat. Ich brauche diese Momente so dringend und so sehr. Aber sich solche Momente wirklich zu nehmen und sie zu schützen und zu verteidigen, ist einfach super schwierig. Obwohl ich weiß, wie wichtig sie sind. Ich block Zeit dafür und dann merke ich, wie der ganze Alltagskram doch wieder irgendwie in den Block hineinklettert. Ja, über die Mauern sich so bereit macht und noch den letzten Raum meiner Gedanken, meiner Zeit einnehmen möchte. Umso inspirierender ist diese Situation, Jesus zu sehen, der offensichtlich genau dagegen zur Peitsche greift und sich aufbäumt und sich mit mir zusammen an meiner Seite, so spüre ich das, an meiner Seite aufbäumt gegen dieses Dilemma, gegen diese endlose Geschäftigkeit und die tausend Erwartungen und die tausend Sorgen, die mich so vor sich hertreiben. Dieses Aufbrausen zeigt mir, wie wichtig ich das wirklich nehmen kann und nehmen soll, Räume und Zeit mit Gott zu verteidigen. Und ich frage mich, wie wäre das, wenn mir beim Planen unserer Woche, unserer Tage, wenn in Zukunft so dieser wütende Jesus im Hinterkopf hätten. Wie wäre das, wenn es ein Bild von diesem zornigen Jesus so im Hintergrund vom Kalender gäbe, der so ausgeraut hinter diesem typischen Tagesablauf hängt. Ich weiß nicht, ob das bei Google einstellbar ist, ich habe einen Google-Kalender. Aber was würde das bedeuten? Und versteht mich jetzt an der Stelle nicht falsch, nicht Jesus, der mir gegenüber sitzt und wütend wird, wenn ich wieder im Alltag untergehe und Gott irgendwie außen vor ist. Das ist vielleicht oft eher das Bild, das wir bei diesem Thema auch vor Augen haben. Nein, Jesus an meiner Seite, der für mich kämpft und alles dafür gibt, dass ich zur Ruhe komme. Zeit zum Gebet finde. Ausrichtung auf Gott. Dallas Willard, ein amerikanischer Philosoph und geistlicher Schriftsteller, wurde einmal von einem seiner Mentee gefragt, welchen Tipp er für ihn habe. Diese Person hat ja gerade einen neuen Job angenommen, mit einer großen Verantwortung, stand mitten im Leben, hatte auch Familie. Und seine Frage war, wie kann ich mein geistliches Leben in diesen vielen Verantwortungen nicht verlieren? Wie gelingt es mir, diese Verbindung mit Gott auch zu halten? Und Dallas Willard hat ihnen dann Folgendes gesagt, du musst erbarmungslos die Hetze aus deinem Leben entfernen. Die Hektik ist der größte Feind deines geistlichen Lebens. Und ich finde, es ist ein toller Ratschlag. Ja? Erbarmungslos die Hetze aus deinem Leben entfernen. Dallas Willard hat absolut recht, aber trotzdem fällt es uns doch oft schwer. Und das war der Grund, warum ich diesen Satz im Januar in der Predigt nicht verwendet habe. Weil dieser Satz den Druck nicht rausnimmt, sondern ihn gefühlt vielleicht sogar nochmal erhöht. Ja, dieser Druck, jetzt muss ich dann noch mehr Gas geben. Als ich jetzt aber diese Woche dieses Bild vom wütenden Jesu im Tempel vor Augen hatte, hat mich das ziemlich bewegt. Ich bin in meinem Kampf nicht allein. Jesus ist da und er kennt diesen Kampf. Und er ist derjenige, der nicht aufgibt, nicht aufhört, dafür zu kämpfen, dass ich diesen Kampf gewinne. Dass es immer wieder zu dieser Zeit der Ruhe, zu dieser Zeit der Begegnung mit dem Ewigen kommt. Jesus ist sozusagen derjenige, der in meinem Team ist und der dieses Ziel der Begegnung mit Gott nie aus den Augen verliert. Diesem wütenden Jesus im Hintergrund konnte ich mich diesem Satz nochmal ganz anders nähern. Für mich ist es eine Inspiration, meinen Job in Grenzen zu halten und zurückzupushen. Und zu sagen, nein, mit dieser ganzen Energie, die Jesus hier ausdrückt, hier ist eine Grenze. Mein Job darf nicht mein ganzes Denken, meine ganze Identität, meine ganze Zeit und meine Kraft vereinnahmen. Hier gibt es eine Grenze. Was mir und meinen Beziehungen nicht gut tut, wenn es das alles vereinnahmt. Kommen wir noch zur zweiten inspirierenden Seite von Jesu Zorn. Die ist noch ein bisschen anders gelagert und hat etwas mit dem zweiten Teil von Vers 17 zu tun. Im zweiten Teil von Jesu Begründung für seinen Wutausbruch. Jesus sagt nicht nur, dass der Tempel ein Haus des Gebetes sein soll, sondern er sagt auch, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Nun, Räuberhöhle, das kann relativ vieles bedeuten. Aber eine Bedeutung bekommen wir durch die Parallelstelle im Johannesevangelium. Johannes hat die Tempelaktion, wie gesagt, auch beschrieben. Und er überliefert an dieser Stelle, dass Jesus sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus gemacht. Das Haus des Gebetes zu einem Haus des Kaufens. Und da spricht jetzt offensichtlich noch eine andere, eine zusätzliche Kritik heraus. Nämlich Jesus geht es hier nicht mehr nur um eine Kritik an unserer endlosen Geschäftigkeit, sondern in diesem Wort Kaufhaus steckt auch eine Kritik an dem Handeln und Kaufen selbst drin. An diesem Markttreiben und an dieser Marktdenke, die da so in den inneren Bereich des Tempels vordrückt. Ich sage es nochmal, wenn Jesus hier wütend sagt, ihr habt mein Haus zu einem Kaufhaus gemacht, dann ist es eine Kritik an der Mechanik und an der Denke des Kaufens selbst. Und zwar insofern diese Denke unsere Gottesbegegnung zu prägen beginnt. Und damit in den Raum vordringt, in der diese Denke des Marktes eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Gehen wir es mal ein bisschen langsamer an, weil es vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich habe uns ein Zitat von dem Soziologen Sigmund Baumann mitgebracht. Und in diesem Zitat bringt er einen sehr wichtigen Kerngedanken auf den Punkt, der sehr gut zu diesem Thema passt. Und ihr müsst wissen, Sigmund Baumann ist kein Kritiker des Marktes oder einer Marktwirtschaft allgemein, grundsätzlich. Aber er ist ein Kritiker davon, dass die Denke des Marktes und des Kaufens, also so die Denke, in der wir operieren, wenn wir eine geschäftliche Verbindung machen, eine Hose kaufen, Schuhe kaufen, einen Fernseher kaufen, dass diese Denke alle Teile unseres Lebens durchdringt. Kleiner Ausschnitt aus dem Interview aus der Süddeutschen. Da wird Baumann gefragt, wie verändert die Fixierung auf den Konsum die Gesellschaft? Und dann antwortet Baumann, ein gut trainierter Konsument, dazu gehören wir tendenziell alle, und zwar mit zunehmend jüngerem Alter, neigt dazu, die Welt im Ganzen als einen Container für Konsumprodukte zu sehen. Das Muster der Beziehung zwischen Kunde und Produkt wird als Archetyp für jede Beziehung gesehen, auch für die zwischen Menschen. Dabei gelten zwei Annahmen. Erstens, ein Konsumprodukt soll Zufriedenheit verschaffen. Zweitens, es gibt keinen Grund, einem Produkt gegenüber loyal zu sein, wenn es seinen Zweck nicht mehr erfüllt und vielversprechende Alternativen vorhanden sind. Der Kernsatz ist, das Muster der Beziehung zwischen Kunde und Produkt wird als Archetyp, also als Vorbild, für jede Beziehung gesehen, auch für die Beziehung zwischen Menschen. Und das ist Baumanns große Kritik, dass die Denke und die Beziehung, die wir zu irgendwelchen Produkten haben, zu einer Marke, zu irgendeinem Anbieter, dass diese Denke und Beziehung plötzlich zu einem Muster für all unsere Beziehungen wird. Warum ist es gefährlich? Weil so eine Marktbeziehung zwei Prämissen hat. Die spricht er dann an. Ein Konsumprodukt soll vor allem Zufriedenheit bringen. Vor allem anderen. Das ist das Wichtigste bei einem Konsumprodukt. Es muss Zufriedenheit bringen. Ja, neue Schuhe muss mich glücklich machen. Neuer Fernseher muss mich zufrieden machen. Und die zweite Prämisse, wenn es etwas Besseres um die Ecke gibt, dann gibt es keinen Grund, loyal zu sein. Ja, wenn ich schönere Schuhe finde, alten aussortiert. Wenn ich einen besseren Fernseher finde, alter aussortiert. Und Baumanns Argument ist, mit dieser Denke des Marktes kann ich zwar erfolgreich eine Cola kaufen oder eine tolle Bank und einen tollen Stromanbieter finden, aber mit dieser Denke werde ich niemals echte, kostbare, zwischenmenschliche Beziehung bauen und erhalten können. Zum Beispiel eine tiefe Freundschaft. Ja, wenn ich dann nur auf meine Zufriedenheit schaue und nur so lange loyal bleibe, wie der Freund keine Zicken zeigt und er seinen Zweck für mich erfüllt, dem ich ihm irgendwie so in meinem Beziehungsnetzwerk auch zugewiesen habe. Wenn ich nur so denke, dann werde ich niemals den wirklichen Gewinn und die wirkliche Qualität von einer echten Freundschaft erleben. Denn die fängt eben dann an, wenn diese oberflächlichen Motive im Hintergrund bleiben. Wenn ich mit dieser Denke des Kaufens versuche, eine echte Freundschaft zu bauen, eine Familie zu bauen, eine Ehe zu leben, in die ich mich versprochen habe, dann werde ich niemals die Tiefe und das Versprechen dieser Beziehung erfahren. Dann werde ich niemals den wirklichen Segen davon erfahren, sondern mache ich sie schlussendlich kaputt. Mit meiner immer neu angewendeten Aufwand-Nutzen-Rechnung. Kleines Beispiel, vielleicht etwas banal, aber kurz vor Weihnachten war ich in der Heimat, um bei einer Weihnachtsfeier von der Leidenschaftsgärtnerei dabei zu sein, bei der ich die letzten 9 Jahre gearbeitet habe, parallel zu meinem Pastorendasein. Aufwand und Kosten, knapp 2 unproduktive Tage, 8 Stunden Autofahrt, über 700 Kilometer, teilweise frustriert im Stau, etwas mehr als eine Tankfüllung bei völlig überteuerten Benzinpreisen. Das Ganze für eine Weihnachtsfeier von vielleicht 4 Stunden mit gutem, aber nicht überragendem Essen, mit Leuten, die ich voraussichtlich die nächsten Jahre selten bis gar nicht sehen werde. In der Denke des Marktes kein guter Deal. Uneffektiv. Für das Geld und die Zeit hätte ich hier richtig gut, wahrscheinlich sogar exklusiv, essen gehen können. Aber trotzdem hat es sich gelohnt. Der Lohn lässt sich nicht mit der Denke des Marktes erfassen. Genau da beginnt Freundschaft. Vielleicht versteht ihr jetzt, worum es Baumann geht. Er sagt, echte zwischenmenschliche Beziehungen, die funktionieren einfach nicht auf der Nutzendenke des Marktes und des Kaufens. Sie wird sogar zerstört. Und ich habe gedacht, das gilt auch für Gemeinde. Wenn wir das Konsumdenken in die Gemeinde hineintragen und es auch noch kultivieren, werden wir uns keinen Gefallen tun. Gemeinde lebt davon, dass wir uns alle investieren, auch wenn es Phasen gibt, in denen wir nicht den Nutzen zurückerhalten, der unseren Aufwand irgendwie ausgleichen würde. Und ich glaube, wir haben das Konsumdenken schon viel tiefer verinnerlicht, als uns bewusst ist oder wir vielleicht auch wahrhaben wollen, besonders wenn es um Gottesdienste geht. Das Hauptanliegen des Gottesdienstes ist ja nicht, ob es mir gefällt, ob es mir was bringt, ob es mich berührt oder die Liedauswahl meinen Geschmack trifft. Sondern es geht in erster Linie um Gott, dass er zu Wort kommt und um die Gemeinschaft untereinander. Und natürlich ist eine Gemeinde, die keinem von uns in Bezug auf Gott und Gemeinschaft weiterhilft, nicht wirklich christliche Gemeinde. Die Frage ist aber, wartest du darauf, dass andere einen Nutzen für dich kreieren? Oder wirst du selbst aktiv und beginnst, für andere da zu sein und das zu schaffen, wonach du dich selbst auch sehnst? Wir stellen heute, glaube ich, viel zu häufig die Frage, was bringt mir Gemeinde? Wo dient sie mir? Wo bringt sie mich weiter? Anstatt zu fragen, wie wir der Gemeinde dienen können. Ja, dass sie für andere ein Ort wird, der sie unterstützt und sie weiterbringt. Wo kann ich Teil sein, dass tragende Gemeinschaft gelingt und Gott zu Wort kommt? Wo bin ich durch Christus in Bewegung und lade andere ein, in die Bewegung mit einzusteigen? Wir haben den Auftrag, füreinander da zu sein, uns gegenseitig herauszufordern, gemeinsam mit Jesus unterwegs zu sein, andere einzuladen. Aber das wird eben nur gelingen, wenn wir es nicht zulassen, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung unsere Einstellung und das Gemeindeleben prägt. Wenn das unsere Einstellung und unser Gemeindeleben prägt, dann tun wir uns selber keinen Gefallen. Alan Hirsch, ein südafrikanischer Theologe, schreibt in seinem Buch Vergessene Wege, durch das Konsumdenken entwickelte sich die Kirche selbst zu einem Dienstleistungsunternehmen, einem Anbieter religiöser Güter und Dienste. Dieser Ansatz der Dienstleistung ist genau das Gegenteil dessen, was Jesus tat. Er sprach in verwirrenden Rätseln, die eine geistliche Suche in den Zuhörern auslösten. Nirgends benutzte er in seinen Predigten drei Punkte, muss gut zuhören, die alles miteinander verknüpften. Sein Publikum war gezwungen, die ganze Arbeit selbst zu tun und die Lücken zu füllen. Jesus erzog die Menschen nicht zu Passivität, sondern aktivierte ihren Geist. Und ein paar Abschnitte weiter. Die Gemeinde mit den besten Angeboten und der größten Anziehungskraft bekommt tendenziell mehr Kunden. Lassen Sie uns überlegen. Was denken Sie, wird passieren, wenn die Qualität einzelner Bereiche nachlässt oder eine neue Gemeinde mit einem besseren Angebot in ihrer Gegend gegründet wird? Statistiken in der westlichen Welt zeigen, dass die überwiegende Mehrheit des Gemeindewachstums von den Wechslern kommt. Menschen, die von einer Kirche zur nächsten ziehen, je nachdem, wie sie deren Angebote wahrnehmen und erleben. Es gibt nur sehr wenig Wachstum durch die Zuwendung zum Glauben von Menschen, die vorher keinen Bezug zu Gott hatten. Wir können keine Jünger auf der Grundlage eines konsumorientierten Ansatzes machen. Wir können unseren Weg in die Jesu-Nachfolge nicht konsumieren. Wir alle müssen aktiver darin werden, lebenslange Nachfolger Jesu zu werden. Konsum schadet Jüngerschaft. Jüngerschaft, mündiger, gelebter Glaube auf Neudeutsch. Alan Hirsch will zeigen, dass das Denken des Marktes, das Denken des Konsums der persönlichen und auch der gemeindlichen Entwicklung entgegensteht. Er geht in die gleiche Richtung wie Baumann, der überzeugt ist, dass zwischenmenschliche Beziehungen mit dem Denken des Marktes zerstört werden und nie in der Tiefe hineinkommen. Es gilt persönlich in Bezug auf Gemeinschaft, Gemeinde. Und deswegen brauchen wir sozusagen eine Firewall, eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten zu denken in unserem Kopf und in unserem Herzen. Wir brauchen Lebensbereiche, in denen die Marktdenke nicht einfach vordringen darf. In denen wir nicht einfach immer nur weiter aus der Kosten-Nutzen-Denke heraus handeln, sondern wo der Markt eben einfach mal draußen bleiben muss. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn wir eben noch im Geschäft saßen, mit irgendeinem Produkt verhandelt haben und dann zurück zur Beziehung kommen und da ein anderes Muster anzuwenden. Ist nicht einfach. Aber diese Firewall, und da ist auch die Parallele zu dem Text hier bei Jesus, ist die Bereitschaft, die Händler mit ihrer Denke, diese verbreiten, die ich auch gut kenne aus meinem Alltagsleben, sie wieder rauszuschicken aus diesem inneren Bereich, aus dem inneren Bereich der Beziehung und speziell auch der Gottesbeziehung. Jesus sagt, Händler, eure Denke, euer Gewusel, ihr müsst draußen bleiben. Ihr seid sehr gut vor dem Tempel, da braucht man euch sogar. Da seid ihr wichtig, aber nicht im Tempel. Nicht im letzten inneren Bereich, wo Gott wohnt. Die Denke des Marktes ist sehr gut im Markt. Wenn ihr in der Wirtschaft unterwegs seid, kein Problem. Aber sie ist zerstörerisch in Gemeinde, in deinem Beziehungsleben und in deiner Beziehung zu Gott. Und Baumann hat diesen interessanten Gedanken ausgesprochen. Ich glaube, der stimmt einfach, dass die Denke des Marktes ständig versucht, alle Lebensbereiche zu kolonialisieren. Alle Lebensbereiche einzuschließen. Uns da auch noch mit dem Konsumdenken zu infizieren. Und genau deswegen ist diese Energie nötig, die Jesus aufbringt, diese Wut zur Änderung, diese Eindeutigkeit, die Jesus zeigt, wenn er wütend sagt, nein, da hinein nicht, nicht in diesen inneren Bereich, stopp. Und zum Schluss möchte ich nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass wir gerade auch bei unserer Gottesbeziehung, dass wir da nicht mit dieser Marktdenke kommen, sonst fällt uns das Ganze nämlich auseinander. Sonst hat die ganze Sache des Glaubens überhaupt keine Kraft mehr für uns. Denn Gott liebt uns eben nicht, weil er einen Nutzen davon hätte. Gott hat keinen Nutzen davon, dass er uns liebt. Er liebt uns nicht, weil wir besonders attraktiv, erwerbenswert oder religiös oder fromm oder sonst irgendwas sind. Er macht es nicht so wie wir, wenn wir ins Kaufhaus gehen oder in den Online-Shop und so die Spezifikationen von den Fernsehern vergleichen. Ja, der ist besonders gut, der ist besonders schlecht. Sondern Gott liebt uns einfach so, wie wir sind und er will uns wegen uns selbst. Man könnte sagen, er liebt uns, weil er uns liebt. Er liebt uns, weil er uns liebt. Er hat sich auf uns festgelegt für alle Zeiten. Er ist uns treu, selbst wenn wir untreu sind, sagt Paulus. Und das nicht zum möglichst günstigsten Preis, sondern zum teuersten Preis, zum unverschämten Preis. Sogar zum unlogischsten Preis, nämlich zum Preis seines eigenen Sohnes am Kreuz. Das ist die genaue Umkehr des Marktprinzips. Und genau darin liegt die lebensbegründende und die identitätsbegründende und auch die selbstwertbegründende Kraft seiner Liebe für uns. Wenn wir das Marktprinzip da hineinlassen, haben wir keine Grundlage mehr. Und wenn wir die aushöhlen, indem wir nicht umschalten, wenn wir die aushöhlen, indem wir auch in die Gottesbeziehung quasi die Gedanken des Handelns und des Marktes und des Deals, wenn wir damit in die Beziehung mit Gott gehen, dann verliert es alles Kraft und Qualität. Und deswegen sagt Jesus, zumindest kann man das heute, glaube ich, gut so anwenden, deswegen sagt Jesus hier so wutentbrannt: Händler, Falscher, eure Geschäftigkeit und eure Denke draußen bleiben. Draußen bleiben. Jesus liebt dich, weil er dich liebt. Hier ist das Haus des Gebetes, der Verbindung mit Gott. Hier gelten andere Regeln. Draußen bleiben aus diesem inneren Bereich, wo unverschämt teure Liebe, Liebe, die eigentlich niemals jemand so bezahlen würde, wo die zählt und die Grundlage der Beziehung ist. Gottes Liebe für uns, Gottes Liebe für dich. Jesus kämpft in dieser Tempelaktion und später auch am Kreuz für diese Verbindung mit Gott. Dafür greift er zur Peitsche. Und dafür wird auch zur Peitsche gegriffen, später am Kreuz. Er kämpft für diese Verbindung mit Gott, die in seiner unendlichen Liebe ihre Grundlage findet. Dafür setzt er sich leidenschaftlich ein. Dafür ist er bereit, alles zu geben. Sogar sein Leben. Wie gut, dass Jesus diese Marktdenke nicht verinnerlicht hat in seiner Beziehung zu uns.